herzlich willkommen zum Retrotastisch-Podcast, Folge Nummer 17. Wie immer mit mir, dem Dennis und Commander Chris. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag. Oder anders gesagt, einen wunderschönen heiligen Sonntag, den wir jetzt beim Aufnahmetag haben.
Wolltest du nicht mit Ja, Sir, antworten? Nein, du hast einfach
nicht
drauf.
Nee, jawohl, Sir. Nein, weißt du warum? Weil ich habe gerade Command Conquer gespielt und habe das Jawohl, Sir, glaube ich, 5000 Mal gehört und ich habe mich dann doch dagegen entschieden.
Okay, ist genehmigt. Wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Reise rund um ein paar Themen, die in den letzten 10 Tagen angefallen sind, weil wir haben ja auch ein bisschen verschoben, die Welt steht Kopf und wir sind auch nicht so richtig dazu gekommen, am Montag und Dienstag aufzunehmen. Deswegen hört ihr uns heute, hoffentlich am Sonntag oder dann an den kommenden Tagen. Und was haben wir heute mit euch vor? Wir haben natürlich unsere Hausaufgaben, was wir gespielt haben, ein bisschen was zum Kanal. Dann reden wir kurz über verschobene Events, in dem Fall ist es das PS5-Vorstellungsevent, über unsere beiden Retro-Montags-Posts, machen einen kleinen Abstecher nach Gotham, völlig spoilerfrei, Staffel 5, ein erster Eindruck von mir. Chris erzählt ein bisschen was über Command & Conquer und am Ende werden wir uns nochmal mit dem Sega Game Gear Micro und einem kleinen Rückblick auf die alten Classic Mini-Konsolen. Ihr wisst, Chris, hilf mir!
Besinnen! Wir besinnen uns der alten Tage wegen auf die alten Videos von uns dann. Oder auf das alte Video. Ja. Sind das zwei eigentlich?
Zwei mehr oder mehr. Schön, dass du mir aus der Patsche geholfen hast. Wunderbar. Ja, schießen wir direkt mal rein. Ganz kurz vorab. XCOM Chimera Video auf YouTube gefällt mir ja persönlich unwahrscheinlich gut, weil es wirklich toll gemacht ist von dir. Aber irgendwie haben wir nur 38 Aufrufe. Das ist ziemlich deprimierend und ziemlich traurig.
Ja, das ist ja so, ist ja, wir sind ja auch ursprünglich ein Retro-Gaming-Kanal, deshalb wollen die Leute halt lieber Retro-Videos gucken. Ja, weiß nicht, ist halt so.
Ja, Gaming seit den 80ern trifft ja auch auf uns zu und deswegen machen wir auch ein bisschen neues Zeug, deswegen machen wir auch den Podcast, um auch mal zwischendurch auch über aktuellere Themen zu sprechen, die uns bewegt, aber finde ich ein bisschen schade, also ist ja kein Vorwurf an jemanden, aber da steckt halt viel Arbeit drin und ich finde es auch wirklich gut geschnitten. Vielleicht ist es auch wirklich ein Nischenspiel in dem Augenblick und er toucht nicht so richtig viele Leute. Das weiß ich nicht. Müssen wir mal beobachten.
Tja. Schauen wir mal.
Ja. Kommen wir zum ersten Punkt. Sag doch mal an, was gab es denn bei dir in der letzten Woche Schönes?
Command Conquer gab es Schönes. Es ist ja die Remastered-Version von Command Conquer erschienen. Und die wurde am Freitag um Punkt 19 Uhr auf Steam freigeschaltet. Und ich muss sagen, mir gefällt's. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich sitze gerade an der GDI-Kampagne wieder und bin schon bei Mission 10 angekommen oder sowas. Obwohl ich das Spiel erst vor einem Jahr oder sowas durchgespielt hatte, als ich ja das Command Conquer Video damals gemacht habe, habe ich ja wieder angefangen, das Spiel zu spielen. Wobei ich da extra die uralte DOS-Version gespielt habe. Aber es macht wieder so viel Spaß wie früher auch. Also die Jungs und Mädels da bei den Studios haben alles richtig gemacht. Mit einer kleinen Ausnahme, das ist, dass die Videosequenzen ein bisschen zu leise sind. Aber das ist, vielleicht wird das noch gepatcht. Ansonsten Hut ab. Das nenne ich mal ein sehr liebevolles, gut gemachtes Remastered. Und das sagen auch die Steam-Reviews. Ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, von 5.500 Reviews, die da bereits geschrieben worden sind, sind 5.000 positiv und 500 negativ. Also lässt sich gut sehen. Im Gegensatz zu Blizzard haben die Jungs da halt wirklich wohl alles richtig gemacht, weil alles das, was die versprochen haben, haben die auch gehalten und keine Versprechen reingesetzt, die man nicht halten konnte. Und wie gesagt, allein schon als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe und dann jeder Command Conquer Spieler weiß es, der es damals auf DOS installiert hat, diese echt cool gemachte Installationsroutine mit dieser Animation, wo dann dieser elektronische Videoagent eingestellt wird, Sound etc. und so weiter, also eine komplett völlig animierte Installationssequenz und die gab es jetzt so gesehen auch wieder, das war das Intro-Video von dem ganzen Spiel so gesehen, von der Remastered-Version. wie das Ganze dann von einer 320 zu 200 Pixel Auflösung bis zu einer halt 4K Auflösung sich dann aufgebaut hat, das Ganze. War sehr cool gemacht, habe ich nostalgische Gedanken dabei gehabt, war cool. Doch, gefällt mir. Gibt's 2 Daumen nach oben.
Hast du schon Online-Partien gespielt oder aktuell nur Kampagne?
Nein, noch nicht. Also ich wollte mal schauen mit meinem Bruder und der hat sich das auch schon geholt. Schubert wollte sich das auch noch holen. Das heißt, wir werden bestimmt mal die eine oder andere Partie dann mal spielen. Aber bisher habe ich mich damit noch nicht so beschäftigt. Da fehlt mir auch ein bisschen die Zeit zu. Ich spiele aktuell nur die Kampagne von der GDI. Dann habe ich ja noch die Nord-Kampagne vor mir. Dann habe ich ja noch Red Alert 1, beide Kampagnen vor mir, plus noch 5 Milliarden neue Missionen, die dazukommen, so von den ganzen Bonus-Disc. Ich glaube nicht, dass ich alles durchspielen werde, aber ich denke mal, dass ich da doch wohl mehr Zeit mit verbringen werde, als ich anfangs gesagt habe, nicht machen werde. Deshalb.
Stimmt, du hattest gesagt, du willst dich da nicht mit nachts komplett beschäftigen. Grüße gehen übrigens erstmal raus an Schubert, ne?
Ja, von unserer Seite. Nachts werde ich schlafen, so ist das nicht, aber ich hatte halt nicht gedacht, dass es mich so sehr in den Bann wieder zieht, wie es halt ursprünglich gemacht hat. Wie es jetzt gemacht hat.
Also ich habe es ja noch nicht gespielt, hatte mir nur am Samstag kam ja das Review auf Game 2. Es klang erstmal so gut mit ein paar Negativpunkten dabei, aber gut, es ist nun mal ein altes Spiel, ne, dass die Panzersteuerung nicht so pralle ist oder so, das hat uns damals auch nicht gestört, aber der ausschlaggebende Punkt war, wenn alle mit den gleichen Waffen kämpfen, also mit den, dann haben alle die gleichen Voraussetzungen. Ja, ich hadere noch mit mir, aber was, ja, ich bin echt noch mit mir am Hadern, ob ich es mir vielleicht holen soll. Also 19 Euro momentan bei Steam, wenn ich richtig im Kopf habe.
19 Euro.
Ja, vielleicht mal bei 14,90 oder so, dass ich dazu greife. Wobei, eigentlich müsste man es jetzt holen, weil damit man auch zusammen mal was daddeln kann. Ne? Sonst macht es auch wieder keinen Sinn irgendwie.
Richtig.
Ja, ich muss mir das nachher mal überlegen. Was gibt es denn sonst noch Schönes dazu zu sagen? Irgendwelche besonders coolen Momente noch dabei gewesen oder irgendwelche Einheiten? Ich habe das gesehen, man kann ja auch umschalten während des Spiels auf den alten Retro-Look.
Genau, man haut auf die Leertaste und zack, wechselt das. Ich spiele es natürlich im neuen Look, weil den Retro-Look, dann hätte ich mir die Version dann nicht kaufen müssen. Der Retro-Look ist halt einfach ein nettes Gimmick so gesehen dabei. Du kannst ja mit der Maus, mit dem Mausrad ja auch leicht scrollen, ein bisschen rein und raus scrollen, zoomen das Ganze. Genau, das war die erste Mission, das war das Coole, die startete in diesem alten Retro-Look und dann kam halt eine Meldung, dass man die Leertaste drücken sollte, um halt auf den neuen Modus zu wechseln. Das war auch cool gemacht.
Ach, das ist ja cool. Ja, das ist ja cool.
Aber im Retro-Look selber spiele ich nicht, das macht ja keinen Sinn. Aber es ist schon lustig anzusehen, was für ein Riesenunterschied. Du erkennst ja jetzt ja jedes einzelne Detail bei den Einheiten. Und vorher hast du wirklich nur Pixelbrei gehabt. Ne? Also ich sag nur, die Infanterieeinheiten, die da, glaube ich, 10 Pixel hoch waren und jetzt halt hochdetailliert sind, auch wenn das immer noch kleine Fisselfiguren sind, aber halt sehr detailliert. Auch der Sound komplett neu gemischt, Explosionen, Schuss und so weiter. Klingt jetzt alles nochmal besser. Die Musik, die haben ja teilweise ja ganz viele Songs neu aufgenommen, auch cool gemacht. Die haben ja für die original englische Fassung sogar die Sprecherin der Eva wieder zurückgeholt, weil die ja dann ein paar neue Lines eingesprochen hat. Oder ich glaube, die hatte sogar alles neu eingesprochen für die US-Version, weil die Qualität da doch ein bisschen schlecht war.
Ah, okay.
Ach ja, und was lustig ist, dank der deutschen Zensur, war ja bei Red Alert und bei Tiberium-Konflikt damals so, dass du ja Bots hattest. Das heißt, wenn die überfahren worden sind, hat es ja geklimpert und so weiter. Und statt Blut war das dann Öl, was ausgelaufen ist. Das sind jetzt alles Soldaten, also Menschen. Das heißt, die schreien auch, wenn die sterben und Blut spritzt und so weiter. Was natürlich in der Synchro nicht korrigiert worden ist. Das heißt, da wird immer noch Bots und so weiter gesagt. Aber das ist jetzt nicht so tragisch.
Ja, in den Videos ist, glaube ich, dann von Cyborgs und sowas
ja, genau.
Die Rede, ne?
Da haben die halt nicht alles gut, vielleicht neu patchen, übersetzt, aber
vielleicht patcht man, naja, wenn sie nicht nachpatchen. Wobei ich sagen muss, dass mich das jetzt gar nicht so gestört hätte, wenn es auch weiterhin Cyborgs gewesen wären.
Mich auch nicht. Es gab nur einen Command Conquer, wo mich das gestört hat. Erinnert sich noch, damals bei Generals war das. Wir haben ja noch die Fassung gekauft mit Menschen, so gesehen. Mhm. 2 Tage später oder gefühlt wurde die ja dann zurückgezogen und dann kam die eine Woche später mit auch Cyborgs dann raus. Das war ein bisschen arg Panne. Da waren wir ja ganz froh, dass wir die Release-Version hatten. Aber,
stimmt. Auch wenn das Spiel trotzdem Mist war.
Ja, das im Nachhinein betrachtet war das nicht so der Burner. Aber wie gesagt, Remastered-Versionen haben die Jungs alles gut gemacht. Ich würde mir sogar schon fast wünschen, dass die sich jetzt als nächstes an den zweiten Tiberium-Konflikt setzen. Also Tiberian Sun hieß das ja, glaube ich, und Red Alert 2. Weil die waren ja noch durch die komplett neue Grafik-Engine ja dann auch noch mal spielerisch ein bisschen anders aufgebaut. Aber erstmal habe ich jetzt damit Spaß, das reicht.
Red Alert 2 haben wir relativ viel gespielt im Nachhinein. Also mehr als die ersten Teile im LAN damals, ne?
Ja, weil wir die für die ersten Teile in Anführungsstrichen noch zu jung waren. Wir sind ja da eigentlich erst richtig mit eingestiegen, auch mit Mehrspielerspielen dann, als dann Command Conquer 3 heißt es ja in Deutschland lustigerweise, aber Tiberium Sun dann kam und nachher dann Red Alert 1 und Yuris Rache. Das haben wir dann mehr gespielt. Tiberium
Sun irgendwie nicht, das hat mich damals überhaupt nicht überzeugt, das Spiel. Das mochte ich überhaupt nicht gerne.
Ja, also mir war da ein bisschen zu viel Science Fiction drin. Klar, Red Alert 2 war ein bisschen abgedrehter, aber bei dem zweiten Tiberium-Teil war ein bisschen zu viel Science Fiction schon. Das gefiel mir nicht so mit den Schwebepanzern und so weiter.
Ja, genau.
Weiß aber, dass wir irgendwann mal dann, also du jetzt nicht, aber ich habe das dann zu Hause ja relativ oft noch gespielt, auch da im Multiplayer mit meinen Brüdern und so weiter, dass wir dann irgendwann mal eine Mod hatten, beziehungsweise eine INI-Datei, wo dann die ganzen alten Einheiten von Command Conquer 1 mit dabei waren, weil die waren ursprünglich alle im Spiel drin, sind nur alle rausgeflogen und mit dieser INI-Datei konnte man die alle wieder zurückholen und so hatte man dann doch wieder die klassischen Panzer und Jeeps und alles. Dann hat es wieder richtig, richtig Fun gemacht. Das war lustig.
Halten wir fest, klare Kaufempfehlung von dir, wenn ich das richtig raushöre.
Richtig.
Für alle Nostalgiker und die es früher schon gespielt haben? Oder meinst du auch, wenn du es noch gar nicht kennst, solltest du auch zugreifen und das nochmal erleben?
Ich finde, auch wenn du es nicht kennst, solltest du zugreifen. Klar, das Spiel hat nur wenig Komfortoptionen, die jetzt man von neuen Spielen kennt. Aber allein schon, weil Command Conquer so gesehen den Stein losgerollt hat für das Strategie-Genre, empfiehlt es sich, das einfach mal wirklich gespielt zu haben. Genau, weil es ist halt wirklich ganz großes Kino in der Hinsicht. Man muss aber halt wirklich dann sagen, wenn man jetzt so hochauflösende 3D-Grafiken gewohnt ist mit allem Zip und Zap, ist es halt nicht. Es ist alles im 2D gehalten. Also ich bin zwar eine Grafikhure, ja, ich gebe es ja offen zu, aber das gefällt mir trotzdem.
Ich finde, die Spiele mussten auch nicht unbedingt die geilste Grafik haben. Denn Age of Empires hat auch fantastisch funktioniert durch viele Dinge und auch Command & Conquer, da sind so viele markante Sounds, die du hörst und du hast sofort einen Erinnerungsflashback. Also das kommt ja auch dazu, da passten halt viele Dinge. Also mal gucken, was hier nach dem Podcast so ist, vielleicht muss ich dann nochmal nach Steam springen.
Und allein schon wegen dem dummen Tiberium-Sammler, der sich wieder verharrt und zur Gegnerbasis fährt. Ach, das ist wunderbar.
Ach, das ist auch noch drin? Ja, super.
Ja, die KI ist genauso dämlich wie vorher auch. Also, das ist super.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Ja, da haben wir ja schon mal zwei Punkte auf einmal abgehakt. Hä? Hast du schön meine ganze Timeline durcheinander gebracht.
Gleich zwei auf einmal. Ja.
Zwei auf einmal. Ja, schließen wir mal eben das Kapitel Hausaufgaben. Was hast du letzte Woche gespielt? Das war bei mir gar nicht so viel. Gestern war der Marcel hier bei uns. Grüße gehen auch raus. Und wir haben auch noch mal ein bisschen Virtua Tennis 2 gespielt. Er ist übrigens deutlich besser als du. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben auch nur einmal gegen die mittlere CPU gewonnen im Doppel. Aber die Matches gegeneinander waren teilweise richtig knackig. Aber Alter hat sich durchgesetzt und ich habe dann noch meine Partie gewonnen. Also von daher knapp, aber ich habe gewonnen. Und dann haben wir noch ein bisschen Pro Evolution Soccer 6 gespielt. Und wir haben herausgefunden, dass sogar der FC Bayern komplett lizenziert in dem Spiel drin ist. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung.
Ich glaube, das lag ja daran, weil der FC Bayern seine eigenen Lizenzen vertrieben hat und nicht über den DFB das Ganze.
Ja, irgendwie so, genau. Ja, und Makai und Deisler und Ismail und Van Beuten und keinen guten Torwart, nur Rensing und Dreher da drin. Also wer sich da draußen ein bisschen mit Fußball auskennt, weiß, welches Jahr das ungefähr war. Nach dem Sommermärchen 2006. Nee, war cool. War spaßig. Ich habe mit 1-0 gewonnen. Kopfballtor von Podolski.
Wie, nicht mit 10
zu 0? Lief gestern alles zusammen. Nee. War spannend. Das Spiel hat relativ schnell wieder gewisse Dinge bei mir hervorgerufen, weil ich habe es ja damals auch in Oberhausen mal auf dem Turnier gespielt und so. Aber es ist schon eine Umstellung zu den heutigen Fußballspielen, das muss man schon sagen. Wobei die Grafik nicht so kacke ist, wie man denkt. Also da spielen sich die alten FIFA-Teile deutlich beschissener. Ich glaube, es liegt daran, dass Konami sowieso immer eine sehr abgespeckte Grafik gehabt hat im Vergleich zu FIFA. Und das macht es heute noch eher ein bisschen besser spielbar als die alten FIFA-Teile.
Okay.
Also von daher ziemlich gut. Ja, dann haben wir das abgefrühstückt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar unsere Retro-Montags-Posts der letzten zwei Wochen. Da haben wir, einmal habe ich ja was gepostet und einmal du. Beziehungsweise ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe gar nicht selber gepostet, sondern ich habe einen Post eines Users, eines Twitter-Users, kommentiert mit: Ey, ich habe das Spiel gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Es war ziemlich cool früher. Und das war für die PlayStation 1 Rallycross. Und als mir das dann so vor die Augen sprang, habe ich ganz viele gute Erinnerungen plötzlich wieder gehabt. Also ich mochte das Fahrgefühl in dem Spiel damals unwahrscheinlich gerne. Das ist halt so ein leichter Kart-Racer, so ein bisschen wie Sega Rally angelehnt. Mhm. Aber ich habe noch im Kopf, dass einfach die Autos sich ganz geil verhalten haben und du sie auch relativ präzise in Anführungszeichen steuern konntest und ich da immer relativ viel auf der Jagd nach Rundenzeiten und so war. Ich glaube, da gab es auch einen Ghost-Modus, aber straft mich jetzt nicht lügen, aber irgendwie, das war so ein Ding, Ewigkeiten nicht gesehen, schon völlig vergessen und dann auf einmal, bam, war es wieder brutal klar.
Aber warte mal,
also irgendwie
ein gutes Spiel mit einem Sega im Namen? Es gibt was Gutes von Sega?
Ja, Sega. Ja komm, Sega Rally ist doch, Sega Rally und Daytona sind doch geile Spiele gewesen.
Also ich habe lieber Colin McRae Rally vorgezogen.
Ja, das war aber mehr Simulation. Das Rallycross war übrigens ja nicht von Sega, Rallycross, ne?
Ach so, ja gut.
Das war nicht
Sag
von
das
Sega.
Doch, also, Mensch.
Ja, hab ich dir doch jetzt gesagt.
Ja, jetzt erst.
Mann, du bist so gemein.
Ja, ich weiß. Ich komme dir gleich darüber. Ja, ich habe das nie gespielt, deshalb kann ich dazu gar nicht sagen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, du hast es bei mir mal gespielt.
Ah, ich weiß nicht. Nee? Also wenn, dann vielleicht nur mal angespielt, aber das ist bestimmt schon gefühlt 20 Jahre her und das habe ich nicht im Kopf behalten.
Ja, krass. Ja. Die Verpackung war so ein Rallye-Auto, was von vorne gezeigt wurde, quer, was so ein bisschen angelehnt war an den alten Audi Quattro.
Hatten die keine Lizenz?
Ja, mal gucken. Die hatten keine Lizenz, das waren, ich sag mal, originale Autos mit Fantasie, so ein bisschen wie bei GTA. Das müssen wir mal besorgen. Das war so in der Zeit, wo Colin McRae Rally auf der PS1 kam. Das müssen wir mal daddeln. Das war echt gut. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Wie gesagt, und ich kann mich daran erinnern, dass das Fahrwerk sehr hüpfig war, aber einfach irgendwie cool.
Also ein bisschen arcade-lastiger das Ganze.
Ja, komplett arcade-lastiger. Rundkurse auch, also nicht so Colin McRae Rally, war ja Hardcore-Simulation damals zu dem Zeitpunkt.
Naja, das war...
Nee, war gut.
Okay.
Das kam auch exklusiv für die PlayStation damals nur raus.
Okay.
Ja, wenn ja mal gucken, vielleicht findet man es mal irgendwo auf einer Börse.
Genau.
Und dann hast du Metal Gear Solid gepostet, aber da hast du auch viele Erinnerungen dran und viel Zeit drin verbracht, ne?
Richtig. Allerdings, ich habe ja beides gepostet, also es ist ja eigentlich ein Spiel, aber das eine ist ein Remake und das andere ist das Original. Das Original habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt, so richtig, weil ich habe ja mir damals über eBay direkt Metal Gear Solid The Twin Snakes auf GameCube geholt, weil du hattest den GameCube, den habe ich mir da ja dann ausgeliehen und dann habe ich das zu Hause durchgespielt und das war schon echt cool und Metal Gear Solid auf PlayStation 1 habe ich ja auf der letzten Retro-Börse, auf der wir waren, habe ich das ja geholt mit der super kultigen deutschen Synchro. Wenn ich mal ein Video dazu machen werde, werde ich das auf jeden Fall sowieso mal dann ordentlich verwurschten, das Ganze. Aber Metal Gear Solid, ganz großes Kino, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Allein schon, weil ich bin ja einer, der auch bei Spielen sehr, sehr gerne Videosequenzen schaut, wenn die gut gemacht sind. Und das ist ja gefühlt ein halber Film, den du da auch spielst. Das hat schon damals richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich mir auf PlayStation 2 dann Metal Gear Solid 3 geholt. Snake Eater, aber irgendwie muss ich zugeben, ich habe Teil 2 nie wirklich gespielt, weil da spielt man diesen Raiden und den finde ich ein bisschen doof. Und halt wieder Metal Gear Solid 4 und danach war das für mich dann fertig, weil die Geschichte von Solid Snake ist ja dann zu Ende erzählt gewesen. Aber um nochmal zurückzukommen auf The Twin Snakes, das ist ja eigentlich auf der Engine von Metal Gear Solid 2 entstanden, mit den Komfortfunktionen, die es dann da auch gab. Es gibt Leute, die sagen, Twin Snakes ist kacke. Das sind dann aber wahrscheinlich die Hardcore-Fans, die sagen, Metal Gear Solid auf PlayStation 1 ist Gott. Aber das kann ich jetzt, wie gesagt, nicht beurteilen, weil, wie gesagt, ich habe beide Fassungen nicht gespielt. Mir hat es definitiv gefallen, deshalb war das auch eine Freude, als ich dann den ersten Teil bekommen habe und mein einziges GameCube-Spiel, was ich mir damals für teuer Geld bei Kleinanzeigen geholt, bei eBay geholt habe, habe ich ja auch da. Und wenn ich das heute verkaufen würde, würde ich in der Zwischenzeit mehr Geld dafür bekommen, als ich damals bezahlt habe. Läuft. Also hat richtig Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen an Leute, die mit dem neuen Metal Gear-Spiel nichts mehr anfangen können, weil das zu kausalidiert worden ist oder wie ich das da schimpft. Jo.
Ja, und ihr habt ja jetzt ein GameCube zu Hause noch. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, das sowieso, aber ich werde das Spiel jetzt nicht normal spielen, weil ich bin ja normalerweise einer, der sehr story-getriebene Spiele nur einmal durchspielt. Es gibt da wenige Ausnahmen. Das ist Half-Life und auch aus irgendeinem wenig erklärbaren Grund ja auch Command & Conquer. Ja, ist halt so. Aber ich werde wahrscheinlich...
An mir ist die Metal Gear Solid-Reihe komplett vorbeigegangen. Hat mich nie getoucht. Hat mich auch nie interessiert.
Also. Das ist ja das Lustige, so gesehen, an Metal Gear Solid 4. Da hattest du schon die PlayStation 3, ich aber nicht. Und ich habe mir das Spiel gekauft, wir haben ja nebeneinander gewohnt damals. Und dann bin ich dann abends
Arbeit vorbeigekommen.
Genau, und dann habe ich dann da das Spiel durchgespielt bei dir. War auch mal ganz lustig.
Konsolensharing. Ja, aber so funktioniert es ja auch, das ja.
Bis ich mir dann irgendwann selbst die Konsole geholt habe und dann habe ich das Spiel nochmal durchgespielt. Tatsächlich, ich habe das Spiel zweimal durchgespielt.
Langsam machst du ein bisschen Angst.
Das ist ja unglaublich. Das ist ja so, als ob Hunde und Katzen jetzt zusammen leben und so.
Was war der eindrucksvollste Moment oder der Moment, der am meisten hängen geblieben ist aus einer dieser Metal Gear-Titel? Hast du da einen?
Kann ich dir so eigentlich nicht genau sagen. Ich fand, muss ich ehrlich gesagt sagen, bei Metal Gear Solid 4 das Finale war einfach grandios. Da hast du da wirklich
bitte
da gesessen.
Nicht spoilern, als, denk dran.
Nein, ich spoilere nicht. Wobei das Spiel ist so alt, also in der Zwischenzeit kann man eigentlich schon darüber erzählen. Aber das Finale war so grandios, allein schon wegen der Dramatik, die da aufgebaut worden ist. Als das Ganze dann plötzlich im Splitscreen lief und dann man zwei verschiedene Orte gleichzeitig gesehen hat. Bei dem einen musstest du interagieren, bei dem anderen hattest du keine Wahl, sondern musstest nur zuschauen, was da passiert. Und das war schon echt geil gemacht. Und ein Moment, der ist lustigerweise auch von Metal Gear Solid 4. Ich glaube, Kapitel 3 ist das dann. Kapitel 3 führt ein Jahr wieder zurück zu Shadow Moses von dem ersten Metal Gear Solid, die Basis da, die man ja infiltrieren muss. Und nachdem dann die PlayStation 3 mit den Daten vollgeschaufelt worden ist, merkt man plötzlich, wie der Bildschirm einmal kurz aufflackert und zack ist man in der PlayStation 1-Fassung und infiltriert Shadow Moses mit der selben Pixelgrafik und Steuerung über den Steuerkreuz nur noch und so weiter. Und dann spielt man so gesehen den ersten Abschnitt in PlayStation 1-Grafik, bis man den dann entsprechend durch hat. Und dann wacht Solid Snake plötzlich auf im Helikopter und merkt, dass es nur ein Albtraum war. Das war schon lustig.
Wie lustig.
Aber ich finde auch, wobei, das gilt jetzt für alle Metal Gear Solid Teile, zumindest die ich gespielt habe, die sind alle schon sehr speziell. Also so Hideo Kojima ist ja, ich würde ihn persönlich jetzt nicht als den Spieleentwickler schlechthin hinstellen, was viele ja machen. Aber der hat seine ganz eigene Art und Weise, die er halt in diese Spiele bringt. Und die ist schon erstaunlich gut. Das ist so wie Christopher Nolan-Filme erkennt man auch sofort. Und Hideo Kojima-Spiele erkennt man auch sofort.
Ja, oder Tarantino.
Ne? Tarantino so und sowas, genau. Der hat halt so seine komplett eigene Handschrift. Oder hier J.J. Abrams zum Beispiel auch. Oder Michael Bay. Die erkennst du halt einfach. Und er hat auch so seinen eigenen Stil. Muss nicht unbedingt jedem gefallen. Also ich finde hier zum Beispiel das Spiel, was er zuletzt rausgebracht hat. Wie ist das jetzt? Das habe ich schon wieder vergessen. wo man da alles mögliche von A nach B transportieren muss und so weiter. Das touch mich zum Beispiel absolut gar nicht.
Death Stranding.
Death Stranding, genau. Auch wenn das optisch eine absolute Wucht ist, finde ich. Aber das ist so an mir vorbeigegangen. Also,
ja, ist auch an mir vorbeigegangen. Ja. Was mir so bei Metal Gear hängen geblieben ist, aber nicht, weil ich selber erlebt habe, sondern weil viele Leute erzählen, ist, glaube ich, im ersten Teil, hoffe ich, dieser Bossgegner, wo du eigentlich nicht gewinnen kannst, außer du checkst, dass du den zweiten Controller-Port nehmen musst.
Ganz genau, da gibt es so einen Zwischengegner. Das ist total cool. Sowohl, also ich habe das ja diesen Gegner nur auf dem GameCube gespielt und auf der PlayStation ist es eigentlich identisch gewesen. Du spielst, dann triffst du ihn auf einmal und dann sagt er so, und jetzt sehen wir mal, was du in deinem Gedächtnis hast oder was auch immer und dann liest er dir deine Speicherkarte aus und sagt zum Beispiel, welche Spiele du spielst und so weiter. Das war schon ganz lustig, als er dann plötzlich sagte, hier Mario Kart und so weiter. Das Gleiche wird dann Metal Gear Solid 4 dann so gesehen auch nochmal wiederholt, weil da taucht dann so ein Geist von ihm auf. Nur mit dem Unterschied, dass er keine Memory Card plötzlich findet und nicht mehr weiß, welche Spiele du spielst, so gesehen. Aber dafür einen Zaubertrick anwendet und zwar den Controller vibrieren lässt. Ist auch ganz lustig.
Ach, geil.
Aber bei der PlayStation und bei der GameCube-Fassung war das irgendwann so, dass du ihn nicht mehr anvisieren konntest. Egal, was du gemacht hast, du hast es einfach nicht geschafft. Und da war dann einfach der Trick ganz einfach. Du hast den Controller abgestöpselt, in Port 2 rangehangen und hast dann wieder steuern können, weil dann hat er dich nicht mehr kontrollieren können. Das sind schon so lustige Kniffe gewesen, die halt da drin waren, wo man erstmal drauf kommen muss. Wie zum Beispiel, da gibt es ja so ein Funkgerät in den Spielen jeweils. Da gibt es eine bestimmte Funkfrequenz. Du musst im Laufe des Spiels irgendwann mal eine Person anfunken. Und du findest im Spiel nicht raus, wie die Frequenz von dieser Person ist. Die steht auf der Hülle drauf. Das heißt, du musst die Hülle in die Hand nehmen, auf die Rückseite gucken und da steht das dann. Ohne die kommst du nicht weiter. Das ist so gesehen auch ein lustiger Kopierschutz im Grunde, weil jeder, der das Spiel dann nicht original hatte, hat dadurch dann wahrscheinlich keine Hülle und kam dadurch nicht mehr weiter, ne?
Ja, und es gab auch kein Internet, wo man mal eben schnell im Forum gucken konnte.
Genau, beziehungsweise Internet hatte nicht jeder, sag ich mal so, und Internet war teuer, also ging das wohl dann nicht so sehr. Oder du hast dich auf dem Schulhof darum unterhalten. Aber das sind halt so Gimmicks, die dann wirklich auch das Spiel zu was Besonderem gemacht haben und die haben echt Spaß gemacht und ich würde jetzt nicht sagen, wer es noch nicht gespielt hat, sollte es mal spielen. Das ist im Grunde jedem selbst überlassen. Aber ich persönlich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen der PlayStation-Fassung und der GameCube-Fassung, würde ich die GameCube-Fassung definitiv vorziehen, weil es optisch ein bisschen besser aussieht.
Netter ist.
Ja.
Aber ich stelle mir gerade vor, wie du dann da sitzt, nicht weiterkommst, am nächsten Tag zur Schule gehst, dich mit deinen Jungs unterhältst, also ja, die Frequenz auf der Rückseite von der Verpackung und so, ja, gib mir die mal, ja, alles klar, und dann bringe ich dir die morgen mit, dann gehst du nach Hause, bist völlig frustriert oder so, dann rufst du vielleicht noch abends an. Ja, das waren schon coole Zeiten. Heutzutage Google, wie komme ich weiter, oder Let's Play anklicken oder so und die Sache ist erledigt, ne?
Ja, heute guckst du halt dann direkt ein Let's Play Video und dann hat sich das für dich wieder erledigt. Das ist halt so.
Ja, oder es ist schon vorher, bevor das Spiel veröffentlicht wird, schon gespoilert worden und solche Geschichten.
Ja, das ist jetzt sowieso.
Ja, cool. Ja, cool. Guck mal, dann mal gucken, was wir morgen posten. Müssen uns gerne mal ein paar Gedanken machen. Und ja, das werden wir natürlich nächste Woche dann. Genau, das werden wir natürlich dann nächste Woche dann auch direkt mal wieder erzählen, unser neuer Punkt. Wir haben noch zwei kleine Themchen. Achso, das PS5-Event am 4.6., was wir eigentlich mit reinnehmen wollten, mit Spieleindrücken und sowas uns da zeigen wollten, wurde ja verschoben aufgrund der Proteste in den USA. Ist auch in Ordnung. Ich denke mal, hätte sowieso nur ausführlich den Controller gezeigt. Wobei das, was man bisher gesehen hat mit dieser Unreal 5 Engine, das sah ja schon ziemlich geil aus. Aber
wobei ich persönlich sagen muss, obwohl ich ein Grafikguru bin, mich hat es jetzt nicht so von den Socken gehauen. Aus einem ganz einfachen Grund.
Ja, das Setting war nicht deins.
Nee, nicht das Setting. Es ist für mich optisch kein Meilenstein mehr, was die da rausgehauen haben. Weil es gibt Spiele, die sehen schon verdammt gut aus. Und ich weiß nicht, du kannst da einfach nicht mehr so viel mehr machen. Die haben, technisch haben die da ordentlich was hingestellt.
Ja, das meine ich auch, was beeindruckend ist.
Das ist halt das Beeindruckende. Dass
dieses Nachladen, genau.
Genau, aber optisch selbst,
Nachladen der
nein.
Entschuldigung, wollte nicht reinreden. Das wollte ich gesagt haben, dass nicht die Grafik an sich das Geniale ist, sondern dass dieses Nachladen, dieses Buffering, dieses Aufpoppen von Texturen einfach komplett weggefallen ist. Ja. Das macht es natürlich super sauber, super flüssig und das ist schon cool. Also das hat mich beeindruckt. Die Grafik an sich und der Stil waren in Ordnung, aber so diese Technik drumherum war einfach geil.
Genau, weil es gibt nichts Schlimmeres, finde ich. Das hat mich bei Wolfenstein 2 übrigens total genervt, bei Wolfenstein auch. Ist ja auch auf der ID-Tech-Engine oder sowas. Dieses Ständen, du drehst dich einmal im Kreis und siehst, wie die Texturen sich wieder neu laden. Total nervig sowas. Das ist halt bei den meisten Spielen, die mit Streaming halt arbeiten. Da ist das nun mal leider so. Da kannst du nichts machen. Aber die haben jetzt wohl einen Kniff gefunden, wo das funktioniert. Muss ich sagen, bei Half-Life Alyx ist das ja nicht der Fall, weil das ist da noch wirklich richtig klassisch. Da wird das Level komplett in den Speicher geladen, so gesehen, und fertig. Also eine Sache, die vor im Jahr 2000 noch Standard war und danach nicht mehr. Das heißt, da sind die noch ganz oldschool unterwegs. Aber bei dem Spiel hat es jetzt auch funktioniert, weil die Levels alle auch sehr kompakt waren. Aber bei vielen Spielen würde sowas gar nicht funktionieren. Da musst du wirklich eine Engine haben, die eine riesen Welt darstellen kann. Und dann kannst du nicht sowas machen, dass du das Level in den Speicher geladen wird und dann erstmal eine halbe Stunde Ladezeit hast oder sowas. Deshalb technisch definitiv Daumen nach oben.
Sehr gut. Kommen wir zu einem Punkt, der uns alle ordentlich bewegt hat. Und zwar die Veröffentlichung von Sega zum 60. Jahrestag des Game Gear Micro. Ja, was? Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen den Querschnitt aus Twitter mal nehmen, mal eure Reaktionen. Ich klicke jetzt mal eben zweimal hier ein bisschen rum, nicht wundern, weil ich habe da gar keine Meinung zu. Fand aber ganz interessant, was die Leute so dazu geschrieben haben, als wir das gepostet haben. So. Da sagt zum Beispiel unser Retro Deich hat einfach nur mit einem echt jetzt Fragezeichen kommentiert. Das fand ich schon ganz witzig, weil nämlich gesagt wurde, das Ding auch noch ein externes Batteriepack hat. Dann haben wir den Wesky 2K, zu winzig zum Spielen, zu teuer als Gag, lass mal. Der Citruskeks sagt, die Screens sind in meinem originalen Game Gear und Links sind schon eigentlich etwas zu klein und dann wird's noch kleiner. RetroPixel.at sagt Display zu klein, zu wenig Spiele drauf, Kabigo sagt zu klein, ein Fall für den Augenarzt, sagt der Testport. Es ist wirklich überall der gleiche Eindruck entstanden, dass die Dinger einfach nur zu klein und zu wenig bieten. Aber in Japan und Co. ausverkauft bereits.
Ja, das ist ja eigentlich auch eigentlich nur ein Gag, was sie da rausgehauen haben, genau. Als mehr kannst du das auch nicht sehen. Und ich denke mal, die sehen das auch so an, die Entwickler von dem Ding. Die sagen, es ist ein Gag, den hauen wir jetzt raus, weil wir es können und fertig. Mehr aber auch nicht.
Mein Ersteindruck war, da ich ja eh Sega nicht so mag, aber ich habe das einfach mal auf mich wirken lassen. Und mein Ersteindruck war, zum Spielen völlig ungeeignet. Aber zum Sammeln mega geil. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, jemand steht auf Sega und mag das Ding gern und holt sich diese vier verschiedenen, es gibt ja vier verschiedene Farben, auf jedem sind vier Spiele drauf und hat diese Dinger so auf kleinen, in einem kleinen Regal oder mit kleinen Staffeleien dann in seinem Sega-Regal, in seiner Männerhülle, in seinem Spielzimmer stehen. Das, glaube ich, ist schon ziemlich cool.
Denn zum Sammeln auf jeden Fall. Das denke ich mir auch.
Ja, ja. Und dann kommen wir auch zum etwas breiter gefächerten Thema dann auch direkt in dem Zuge, die Retro-Mini-Konsolen, Classic, SNES, PlayStation, Super Nintendo, die wenigsten spielen doch echt noch jetzt nach einer gewissen Zeit damit. Erstmal, weil die Spiele dann doch vielleicht schlecht gewählt sind oder falsch gewählt sind und die meisten haben das Ding noch eigentlich auch noch als Deko im Regal stehen.
Ja, also bei mir steht es auf jeden Fall
so. Zumindest aus unserer Blase. Ja. Und dann stelle ich mir gerade vor, so kleine Konsolen, so echt, die zum Spielen zu klein sind, dann so als geile Deko-Objekte. Die, obwohl, sind ja noch funktional, also sie könnten ja theoretisch bespielt werden. Das stelle ich mir schon ziemlich cool vor.
Ja, Das sieht auch bestimmt halt ganz cool aus, wenn du die dann so schön da so stehen lässt und so weiter. Also, aber zum Spielen, wie gesagt, das ist, ich weiß nicht.
Hast du eine Ahnung? Ich habe es echt nicht rausgefunden, was die Dinger kosten sollen.
Nee, habe ich auch noch nicht rausfinden können. Ich
auch nicht. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Wenn ihr es da draußen wisst, auf die Schnelle, postet es mal bitte hier in den Tweet rein. Ich habe irgendwas im Kopf gehabt, irgendwie $50 oder sowas, aber ich weiß es nicht. Aber dann wiederum fände ich schon ziemlich, ziemlich spackig für $50. Wobei die PlayStation Classic hat ja auch anfangs 99 gekostet. Ich habe es dann irgendwann für 35 gekauft und ich glaube, es gibt sie jetzt schon für 29 Euro. Also, oder den C64 Mini gibt es ja auch schon für ein Apple und Ei, ne?
Ja, den haben die ja kurz bevor der Maxi rauskam, den ja wirklich rausgeschleudert zu einem Schleuderpreis. Ja, es ist.
Jetzt wobei die beim C64 Mini.
Genau, wobei die beim C64 Mini ja wenigstens richtig gemacht haben. Den kannst du ja mit Spielen updaten, problemlos. Du kannst Spiel reinhauen, füttern, genau. Ach, ja, updaten. Ja. Was ja bei den ganzen anderen Mini-Konsolen nur mit Hacks geht. Aber so das Wahre ist es dann halt auch nicht irgendwie. Naja.
Tja.
Machst du nichts, machst du da.
Kommt mir nicht ins Haus, ist auch Sega. Ich habe auch keinen Bezug zu Sega. Und ich habe zwar ein Sega-Spiel hier stehen, und zwar Daytona USA und ein Sega Rally. Einmal für Dreamcast, einmal für den Saturn. Aber das war es auch an Sega-Verbindlichkeiten mir, bei mir. Ich habe auch nie eine Sega-Konsole besessen, also nee, von daher.
Also es war in dem Fall sich
Grüße an die
Bekannte, die das mal hatten oder sowas. Die hatten ein Sega Master System, das weiß ich, aber
boah, ich fand den Game Gear immer doof bei den Bekannten, ey. Ja, boah, der hat zwar was von beleuchtet und in Farbe, aber ich fand das Ding einfach doof. Grüße an die Orbits hier von hier aus, ne?
Genau,
also, seid nicht böse, aber
Sega-Fanboys. Ja, genau ihr.
Buh. Nein, wir wollen ja nicht. Wir machen nur Spaß. Wir mögen euch ganz gerne.
Küsschen. Küsschen. Pfui, Deibel. Nee, aber das Ding, wie gesagt, Gag, ja. Ernsthaft, nein. Ganz einfach.
Abgehakt, sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob das Ding bei einem von euch da draußen in den Regalen auftaucht. Ja, dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Einen spoilerfreien Ersteindruck zur Gotham Staffel 5, die jetzt auf Netflix seit dem ersten eingespielt wurde. Wie nennt man das? Zur Verfügung gestellt wird zum Stream.
Freigegeben worden ist.
Oder so. Ja, jetzt haben
auf jeden Fall ist sie da.
Hat euer letztes. Die ist da ja jetzt als unser letzte verstanden. Nur 12 Episoden.
Ja, genau, hab ich auch gesehen. Gelesen. Ist verkürzt und, worden, das Ganze.
Genau, und wir wissen ja, dass man die Staffel ja verkürzt hat und die Serie ja auch abgesetzt hat danach. Was ich persönlich ziemlich schade finde, wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, dass ja einige Charaktere mega gut sind in diesem Universum und auch die Schauspieler gut sind. Ich warte mal ab, bis ihr da draußen ein bisschen was davon gesehen habt, weil wir wollen wirklich, ich will jetzt auch nicht spoilern, Chris hat es auch noch nicht gesehen. Ich sag einfach nur, weniger wäre mehr. Das ist so mein Ersteindruck. Wir haben jetzt 6 Folgen gesehen von den 12 und ja, weniger wäre mehr gewesen, ein Stück weit. Also, paar coole Ansätze, durchaus
wieder hauen die
paar
da coole alles Charaktere. An Bösewichte, die es so gibt, da noch rein oder was? So nebenbei.
Kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, aber wie soll ich das sagen? Also wir wissen ja, wie die 4. Staffel geendet ist und ich hatte mir was ganz anderes erwartet und es beginnt schon komplett komisch und zieht sich auch so über die ganzen Folgen so weiter und es ist einfach zu viel von allem. Also man weiß gar nicht jetzt, wo will die Serie überhaupt hin? Außer bei Bruce, das ist ganz cool. Seine Entwicklung ist nachvollziehbar, aber der Rest weiß ich nicht so richtig, was will uns der Drehbuchautor jetzt eigentlich vermitteln. Ich kann aber auch nach Folge 6 noch gar nicht sagen, wie das endet. Also ist auch nicht so vorhersehbar, dass man, ja, so und so passiert das jetzt, sondern ich stehe noch ein bisschen fragend im Raum. So mal als Festsetzung. Aber okay. Schaut mal selber rein und wenn du es gesehen hast, dann sollten wir vielleicht noch mal kurz einen Spoiler-Teil machen.
Also ich habe mal ganz kurz mal drüber geflogen, warum die Sendung abgesetzt haben. Das liegt einfach daran, dass die Quoten halt so gering in der Zwischenzeit geworden sind. Aber das Problem ist ja, dass Fernsehen ja sowieso echt schwer gegenüber den Streamingdiensten ist. und man eigentlich heutzutage gar nicht mehr nach den Quoten großartig gehen kann, weil viele gucken Serien einfach wahrscheinlich gar nicht mehr live im Fernsehen, wenn die kommen, sondern warten tatsächlich entweder, dass sie auf Blu-ray oder sowas erscheint oder bei einem Streaming-Kanal. Weil ich denke mal, ich kenne jetzt niemanden, der Gotham Staffel 5 im Free-TV geguckt hat. Ich nicht. Und
nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich denke mal,
vor allen Dingen,
das ist schwierig halt.
Vor allen Dingen müssen wir auch mal klar sagen, man wird ja auch mittlerweile mit Serien zugeschissen, ne? Also du weißt ja gar nicht mehr, was du gucken sollst. Am Anfang, waren wir alle begeistert. Ja, genau, aber es gibt so viele gute Sachen, aber du kannst gar nicht mehr gucken. Also am Anfang waren wir alle begeistert davon, dass irgendwelche namhaften Schauspieler eine Serie bekommen haben. Und jetzt bist du eigentlich mal froh, wenn du mal nicht irgendeinen namhaften Schauspieler in irgendeiner Serie entdeckst und mal neue Gesichter kennenlernst. Also so ging es mir zum Beispiel bei Gotham. Da war keiner bei, den ich jetzt irgendwie aus anderen Formaten schon groß kannte. Und ich habe echt die Charaktere mögen gelernt und auch damit verbunden. Und da musste nicht irgendwie, keine Ahnung, Robert Downey Jr. der Joker sein, damit es cool ist oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß nicht. Der wäre auch kein guter Joker, glaube ich.
Nein, das war doch jetzt auch nur ein spitzes Beispiel. Ich weiß, was du meinst. Oder, keine Ahnung, ich sag mal, der Film, ist jetzt ein Film, aber dieses Sixth Underground, der Film wäre nicht besser oder schlechter, wenn da nicht Ryan Reynolds Deadpool ohne Maske spielen würde. Also, ja, unabhängig davon, nur weil er ein Star bei ist. Ja, nur weil da jetzt ein Star drin ist, ist es nicht automatisch eine deutlich bessere Serie, so ein Stück weit. Aber okay, anderes Thema.
Das stimmt. Ja, aber es ist halt dann so, wenn einer gecastet wird, den man kennt davon, dann ist der halt drin. Also Serien guckt man ja dann teilweise wegen den Charakteren, die dann da gespielt werden und nicht, weil ein Schauspieler diesen spielt.
Ja, genau.
Das ist halt nun mal so.
Da. Und es gibt ja auch genug Schauspieler, die aus einer Serienrolle gar nicht rauswachsen können.
Also, ja, gut, das war früher extremer, heute nicht mehr so sehr. Also, wenn es so in den 80ern, 90ern Serien gab, du hast halt diese Gesichter nur in dieser Serie gesehen, egal wie erfolgreich die Serie war und sonst nirgendwo anders, vielleicht mal plötzlich irgendwo als Nebenrolle in irgendeinem Film mal aufgetaucht. Das war es dann aber auch. Es gibt dann nur wirklich wenige, die dann sich davor ein bisschen erheben konnten.
Ja, aber das ist ja heute immer noch so. Also hier Josh Radnor ist halt Ted Mosby, ne?
Ja, aber den kennt man auch nur davon meiner Meinung nach. Der hat ja bisher noch nicht viel anderes gemacht. Deshalb kannst du jetzt noch nicht so vergleichen. Wenn er zum Beispiel in 5 Jahren mit einer neuen Serie kommt, die komplett anders ist als Beispiel, die auch sehr erfolgreich dann ist, dann siehst du ihn dann auch nicht mehr Ted Mosby, sondern wahrscheinlich dann den Charakter, den er spielt, weil sich das dann da so
eingelegt hat. Möglich, aber es ist ein Stempel. Es ist ein Stempel. Das siehst du ja auch an Kevin James. Genau, das siehst du aber Kevin James. Er hat immer diese... Der kleine dickerliche Trottel gespielt, hat jetzt mal eine komplett andere Rolle in diesem neuen Film jetzt, wo er den Neonazi spielt, weil er sagte, er will nicht mehr immer aufs gleiche, auf den gleichen Typ angesprochen werden. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich dann den Kaufhauskopf mache und den mache und den mache, dann
Geld hat er genug verdientes Geld, verdient, ne? Also leicht verdientes Geld. Wobei ich sagen muss, seitdem Kevin James jetzt auch in YouTube macht, hat das das Niveau und die Qualität auf YouTube doch stark nach oben getrieben, weil er macht zwar sehr kurze Videos, aber irgendwie auch sehr geile Videos. Also sein Humor ist schon wirklich sehr, sehr gut. Musst du mal reinschauen. Also definitiv zu empfehlen, den YouTube-Kanal von Kevin James.
Gut, dann habe ich jetzt 2 Hausaufgaben. YouTube-Kanal von Kevin James und Steam Command & Conquer. Da hätte ich ein bisschen was zu tun und dann werde ich mich da mal dran setzen.
Jawohl, Sir.
Wir verabschieden uns für heute. Schönes Schlusswort. Wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn, liebe Leute.
Auf Wiedersehen.
Das war der Retrotastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter @retrotastisch. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.